Wir sind wieder hier auf einem Quickie, der Klimaquickie. Kurz, knapp, klimafreundlich. Der Podcast im Nachgang zum Alpenklimagipfel 2025 gibt jede Woche eine neue Ausgabe. Mit mir, ich bin die Kathi Hager und ich darf hier in diesem Podcast Expertinnen aus dem Fachgebiet, in ihrem entsprechenden Fachgebiet, wenn es um Thema Klima, Klimawandel, Klimaforschung geht, bei mir hier begrüßen und in 15 Minuten drüber plaudern. 15 Minuten, würde ich mal sagen, das ist auch so ein bisschen die akademische Viertelstunde und auch passend zu meinem heutigen Gast. Er versteht das Klima in fast allen Aggregatzuständen und berechnet auch alles, was fließt, verdunstet, gefriert oder versickert. Aber die große Frage ist, und der werden wir jetzt nachgehen, wie lange fließt es denn noch so weiter bei uns in den Alpen? Denn der Klimawandel heißt in seiner Disziplin ganz konkret neue Wasserkreisläufe, neue Risiken, neue Antworten. Direkt vom Karlsruher Institut für Technologie vom Campus Alpin in Garmisch-Partenkirchen, Physiker und Hydrologe, Professor Harald Kunstmann. Servus.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Und weil wir gerade beim Du sind, wir sind ja hier auf 3000 Metern, fast 3000 Metern auf der Zugspitze und das noch dazu auf Tiroler Seite. Und in Tirol ab 1000 Meter gibt es ja ein bisschen diese ungeschriebene Vereinbarung, dass man sich duzt.
Diese Vereinbarung reicht auch nach Bayern hinüber. Auch hier ist das Du sehr naheliegend.
Grüß dich. Das ist schön. Lieber Harald, ich starte jede Podcast-Folge mit einem Gedankenexperiment. Eine Was-wäre-wenn-Frage. Die kann ruhig auch einmal ein bisschen verrückter sein, auch ein bisschen utopisch ausschweifen. Und in deinem Fall, in deiner Expertise, was wäre, wenn Wasser in den Alpen plötzlich zum Luxusgut wird, als Luxusgut gehandelt würde und nur wer sich's leisten kann, bekommt's?
Die Frage ist tatsächlich ganz realistisch und gerechtfertigt, denn wir haben gerade in den letzten Jahren vor allem sehr trockene Winter erlebt und wir haben auch gemerkt, welche Auswirkungen diese trockenen Winter auch langfristig für den Rest des Jahres noch haben, bis hin zu einem fast ausgetrockneten Gardasee in Italien, mit allen entsprechenden Auswirkungen auch auf die Landwirtschaft, auch auf die Bewässerung in der Po-Region. Und auch dieser jetzige vergangene Winter, 24/25, war extrem schneearm und das wirkt sich auch jetzt, wir sind ja jetzt im Anfang Juni immer noch auch auf die Flusswasserstände in Süddeutschland zum Beispiel aus. Ich bin hier am Campus Alpin des Karlsruher Instituts für Technologie, bin aber tatsächlich von meiner Forschung auch in sehr vielen anderen Regionen weltweit unterwegs. Speziell auch im globalen Süden, dem sogenannten globalen Süden, in Ländern wie Äthiopien, im Sudan. Äthiopien ist ja auch ein Gebirgsland, ein Hochland. Und auch wo immer ich hinkomme, in vielen Regionen weltweit, muss man tatsächlich sehen, wenn Wasser privatisiert wird und wenn Wasser teuer wird, dann leidet zuerst die arme Bevölkerung. Und auch ein privatisiertes Wasser, und wenn es ein Luxusgut ist, dann wird es letztlich auch wahrscheinlich auch auf Privatisierung vielleicht hinauslaufen in der hypothetischen Frage, trifft tatsächlich erst die Schwachen weltweit. Und auch privatisiertes Wasser ist in der Regel teurer als öffentlich bereitgestelltes Wasser. Wir sind uns eigentlich in der wissenschaftlichen Gemeinschaft übergeordnet einig. Wasser muss ein freies Gut bleiben, ein öffentliches Gut, was für alle ausreichend zur Verfügung gestellt wird, in ausreichender Menge und Qualität. Das bedeutet nicht, dass Wasser kostenlos sein soll, denn nur wenn auch Wasser einen Preis hat, aber einen finanzierbaren Preis für alle, dann sind auch Anreize da, damit sorgfältig umzugehen.
Wie weit sind wir denn von dieser Situation Wasserknappheit entfernt?
Die Alpen und Berge allgemein gelten ja als die Wasserschlösser, wo also Wasser entsteht und damit auch in allen niedrig gelegeneren Regionen dann Wasser zur Verfügung gestellt wird. Das ist hier in den Alpen genauso, wie es im Himalaya ist. Ja, eigentlich sind die Berge grundsätzlich die Regionen, wo Wasser entsteht, weil sie eben hoch sind und weil sich hier die Wolken stauen und Aufwindbewegungen stattfinden und mit der dann verbundenen Abkühlung der Luftmassen fällt also der Wassertropfen dann als Niederschlag letztlich aus. Aber eben regional, lokal, wie auch bei uns diesen Winter wieder, kann es eben zu extrem trockenen, langfristigen Perioden kommen. Und die wirken sich dann auch noch Wochen und Monate in alle unterliegenden Flussregionen weiter aus, mit allen Problemen, die zum Beispiel für die Schifffahrt, mit der Schifffahrt verbunden sind, mit der Landwirtschaft, mit der Kühlung von Kraftwerken, ja, bis hin zur klassischen Wasserversorgung. Und wir machen uns teilweise sehr wenig Gedanken darüber, wo dieses Wasser eigentlich herkommt. Und ein Großteil des Wassers in unseren Flüssen entsteht ursprünglich in den Bergregionen.
Warum ist der Winter, der jetzige, so gewesen, wie er gewesen ist?
Wir haben eine ausgeprägte langfristige Hochdruckwetterlage gehabt oder mehrere Hochdruckwetterlagen. Und Hochdruck bedeutet also, dass wir eben ja kein Tiefdruckgebiet haben, mit dem Niederschläge in der Regel bei uns verbunden sind. Und wenn diese Hochdruckgebiete sehr lange stehen, dann sind eben sehr langfristige Trockenheiten damit verbunden. Und das war jetzt speziell für diesen Winter der Grund. Und das ist auch was, was wir in der Forschung auch noch mehr berücksichtigen müssen, eben diese Länge von Extremen, das Aufeinanderfolgen von Extremen, in diesem Fall mehrere stationäre, stabile Hochdruckwetterlagen, bis hin auch zum Phänomen, dass auch die Jahre hintereinander sehr trocken sein können. Und diese Aufeinanderfolge von Extremen, speziell auch von sehr trockenen Jahren, die sind nochmal eine viel größere Belastung, einerseits für die Ökosysteme, weil weniger Erholungszeit zur Verfügung steht, aber am Schluss natürlich auch für uns als Gesellschaft, weil wir ja auch dann durch die Trockenheit bedingt weniger Wasser insgesamt zur Verfügung haben, eben zur Bewässerung in der Landwirtschaft, zur Kühlung, zur Schifffahrt und so weiter.
Ganz simpel gefragt, inwiefern ist der Klimawandel daran schuld?
Wir verstehen langsam, woher es kommt, dass diese Wetterlagen persistenter werden, also langanhaltender werden, wie wir sagen. Man muss sich das vorstellen bei uns in der Region. Wir sind in einer Westwindzone. Ja, die Luftmassen kommen also über den Atlantik zu uns und nehmen über den Atlantik Feuchtigkeit auf, der sich dann bei uns zum Beispiel gerade auch in den Bergregionen dann abregnet. Und diese Westwindtrift, die ist gesteuert von dem Temperaturunterschied zwischen dem Pol, dem Nordpol und dem Äquator oder auch unseren mittleren Breiten. Also je größer diese Temperaturdifferenz ist, desto dynamischer passieren eben diese Hoch- und Tiefdruckgebiete unserer Region. Jetzt ist es so, dass der Nordpol sich stärker erwärmt als der Rest des Globus oder vor allem auch unsere mittleren Breiten, weil das Eis wegtaut. Es ist nicht mehr weiß, es ist dann schwarz und braun, der Boden. Damit wird mehr Wärme dort gespeichert. Also die Pole erwärmen sich weit stärker als unsere mittleren Breiten. Das bedeutet, die Temperaturdifferenz, die wiederum den Motor darstellt, wird kleiner und damit wird der Antrieb geringer und damit stehen diese Hochdruckgebiete länger. Und damit wird es trockener. Parallel dazu können aber auch Tiefdruckgebiete länger stehen. Und dann haben wir eben ganz ausgiebige, noch länger anhaltende Niederschläge. Und das war zum Beispiel auch einer der Gründe für das Juni-Hochwasser 2024, dass diese Wetterlage, damals dann ein Tiefdruckgebiet, viel länger als sonst üblich, letztlich über Süddeutschland stand.
Das heißt, dadurch entstehen Wetterextreme.
Ja, und die bisherigen Wetterlagen werden einfach nochmal, können ausgeprägter werden. Und mit der globalen Erwärmung ist auch noch mehr Fähigkeit in der Atmosphäre vorhanden, Wasserdampf zu speichern. Und letztlich kann damit auch pro Ereignis mehr Niederschlag auf den Boden kommen. Aber es ist tatsächlich, das erklärt, warum wir mehr stärkere Ereignisse haben. Aber über diese Dynamik der Hoch- und Tiefdruckgebiete verstehen wir auch, warum nicht alles nur immer mehr regnet, sondern warum es eben, wenn es um Hochdruckgebiete geht, auch Perioden trockener und länger trocken werden können.
Und das übt sich dann direkt auf uns in unserem Alltag aus, nämlich bei unserem Trinkwasser.
Ja, und nochmal kurz auf die Alpen zu sprechen zu kommen. Also das Finchgau ist eine klassische Region, was also in einem Art Windschatten liegt, also eigentlich eine sehr niederschlagsarme Region. Und die Bewässerung hier steuert sich ganz stark, auch historisch eben durch Schmelzwasser, also von Niederschlag, Schnee, der im Winter gebildet wird, auch von einzelnen Gletschern, und dann langsam zeitverzögert im Frühjahr und im Sommer dann flüssig wird und dann zur Verfügung steht, um zum Beispiel auch den Apfelanbau dort zu begünstigen.
Es hat unmittelbare Auswirkungen auf Tourismus, auf Landwirtschaft, auf unseren Alltag.
Das ist eigentlich die zentrale Botschaft, die ich versuche auch zu vermitteln. Wenn wir von Erwärmung sprechen, von globaler Erwärmung, fühlt sich das für uns in Deutschland immer etwas kuschelig an. Ja, wir tendieren ja eher in die wärmeren Regionen, in die mediterranen Regionen. Das klingt irgendwie heimelig, aber es ist es eben nicht. Es ist nicht, weil die globale Erwärmung direkt in den Kreislauf des Wassers von der Verdunstung über die Wolke, übers Weiterziehen, bis der Tropfen wieder am Boden ankommt und wie er sich im Fluss verhält, bis er zum Grundwasser kommt, eben auswirkt. Und das hat damit also extreme Auswirkungen in der Veränderung, wo, wann, wie viel Wasser zur Verfügung steht. Und wenn wir das verstanden haben, dann wird eben die Ernsthaftigkeit dieser globalen Erwärmung nochmal viel deutlicher klar, als wenn es nur darum geht, naja, es wird etwas wärmer, das ist doch ganz schön. Und das ist es eben nicht. Es sind ganz andere Risiken verbunden. Und wir alle lernen schon in der Grundschule den schönen Satz, Wasser ist Leben. Wenn wir das verstanden haben, wie das zusammenhängt, sind wir vielleicht tatsächlich dem Klimawandel doch wieder etwas aufgeschlossener.
Du hast uns da jetzt ein sehr deutliches Bild gezeichnet, wie der Status quo im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der ja durchaus menschengemacht ist, gerade stattfindet. Und natürlich, und das ist auch Sinn und Zweck dieser abschließenden Frage einer jeden Podcast-Folge hier bei mir, es darf im Kleinen anfangen oder es fängt oft im Kleinen an und every move counts. Es geht jetzt um den persönlichen Klimahack. Jeden meiner Gäste frage ich um diese kleine, feine Alltagspraxis, um dem Klima was Gutes zu tun, was man auch weitergeben kann an die Zuhörenden, was leicht umsetzbar ist.
Ich bin schon vor vielen Jahren umgestiegen in regenerativen Strom, einerseits vom Anbieter, aber auch, sagen wir mal, was eine eigene PV-Anlage angeht. Das ist, glaube ich, auch sehr gut zu machen. Ein weiteres Beispiel, ganz aktuell, dieses Jahr fahren wir tatsächlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Griechenland. Wow. Und versuchen auch ohne Flugzeug nach Athen oder auf die griechische Insel zu kommen. Ein kleines Abenteuer mit Zug und Bus und Fähre, aber das ist ja auch mal ein Versuch, auch klassische Urlaubsdestinationen mal versuchen, anders zu erreichen. Aber wir sehen es auch als kleines Familienabenteuer, aber es ist tatsächlich schon auch von einem gewissen Klimabewusstsein in der Familie geprägt. Aber es ist auch ein kleines bisschen Abenteuergeist in der Familie mit dabei.
Das ist schön. Im Endeffekt geht es darum, das Beste aus dem zu machen, mit dem man versucht, das Klima ein bisschen liebevoller zu behandeln und in dem Fall einen Abenteuerurlaub draus zu machen, der gut fürs Klima ist. Das ist wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch, dass du hier bei mir im Podcast warst und uns das Thema Wasser näher gebracht hast. Wasser ist Leben, wenn ich dich nochmal rezitieren darf. Und bei dir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes.
Und das liegt auch in unserer eigenen Hand, ob und wie Wasser zum Luxusgut wird. Also wir sind jetzt nicht Opfer, die zur Schlachtbank geführt werden, sondern wir haben da ganz viel selbst in der Hand, wie wir unsere Zukunft hier aktiv gestalten.
Dann werden wir aktiv. Liebe Zuhörende, aktiv werden heißt's. Ja, und zuhören bitte gerne auch bei der nächsten Folge hier beim Klimaquickie. 15 Minuten, kurz, knapp und klimafreundlich reden wir übers Klima, das, was uns alle betrifft. Und auch in der nächsten Folge, vielleicht sogar wieder mit einem kleinen Aha-Moment. Ich freue mich.